bevor es losgeht und wir eine Zeitreise machen, wir nehmen Dinge manchmal so für selbstverständlich. Wir nehmen das so für selbstverständlich, dass hier Leute stehen und Musik machen. Neulich hatten wir einen Gastredner bei uns und der hat sich nochmal gemeldet und hat nochmal davon geschwärmt, wie cool das eigentlich ist, dass es das bei uns gibt und dass er das so nicht kannte. Und wie er sich gewundert hat, dass Leute auf einmal nicht nur Instrumente spielen, sondern nochmal die Besetzung ändern und nochmal neue Instrumente spielen und so. Und wir nehmen manches für so selbstverständlich und ich hoffe, dass wir die große Dankbarkeit in unserem Herzen haben für das, was uns geschenkt ist. Und wenn ich gerade angefangen habe zu klatschen, dann meine ich das wirklich ernst. Und ich möchte, das ist euch total unangenehm, ist mir aber egal. Ich finde nochmal wirklich für alle Musiker, für alle Techniker, für alle Moderatoren und für alle, die Kaffee machen, Büchertisch und irgendwie am Gottesdienst beteiligt sind, lasst uns doch mal diesen Menschen, die uns das jede Woche hier ermöglichen, einen dicken, warmen Applaus geben. Wenn euch das wichtig ist. Danke euch, sehr schön. Und jetzt machen wir eine Zeitreise. Wir schreiben das Jahr 1623. Es ist der zweite Advent. Eine neue Kirche in Königsberg wird eingeweiht und Pastor Georg Weißel hat extra für diesen Anlass, wo die Türen dieser Kirche zum ersten Mal geöffnet werden für die Gläubigen, ein Lied geschrieben. Und dieses Lied heißt Macht hoch die Tür macht weit. Und ganz Königsberg freut sich über diese neue Kirche. Ganz Königsberg, naja, es gibt einen, der freut sich nicht so sehr. Und das Problem ist für ihn nicht die Kirche, sondern ein anderes. Es ist der Geschäftsmann namens Sturgis. Der ist nicht glücklich, denn ganz in seiner Nähe ist das Armenhaus. Und nun strömen Sonntag für Sonntag die Armen über sein großes Gelände hin zur Kirche. Und das passt ihm nicht. Die haben doch in der Kirche nichts verloren und vor allem haben die doch auf seinem Grundstück nichts verloren. Und was macht er? Er grenzt sich ab. Er zieht einen Zaun rund um das Grundstück und setzt ein großes Gartentor hinein, in diesen Zaun. Nun kann niemand mehr über sein Grundstück zur Kirche gehen. Und für die Armen aus dem Armenhaus bedeutet das einen großen Umweg. Und die Alten können gar nicht mehr kommen. Pastor Weißel bemerkt das. Aber alles gute Zureden von ihm und vom Stadtrat helfen nicht. Diese Tore bleiben zu. Zeitsprung. Circa 30 nach Jesu Geburt. In Jericho herrscht große Aufregung. Jesus wird auf seinem Weg nach Jerusalem durch die Stadt kommen. Und alle sind gespannt. Jesus kommt. Aber bei wem wird er einkehren? Zu wem wird er gehen? Für wen wird er sich Zeit nehmen? Wer darf ihm ganz nahe sein? Ich lese uns den Text aus Lukas 19. Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Eine bekannte Geschichte aus Kindergottesdienst, Jungschar und Bibelgesprächskreisen und unzähligen Predigten. Aber vielleicht entdecken wir heute auch doch noch etwas Neues. Aber nochmal so als Erinnerung. Zachäus, ein Oberer der Zöllner. Zöllner waren in der damaligen Zeit verhasst. Und das hatte verschiedene Gründe, mindestens drei. Der erste Grund war, dass sie es zu ihrem Geschäftsmodell gehörte, sich auf Kosten der anderen zu bereichern. Sie pachteten die Zollstationen von der römischen Besatzungsmacht und trieben für die Römer stellvertretend den Zoll ein. Und wenn sie die vereinbarte Pacht bezahlt hatten, war alles, was sie dann einnahmen, ihr Gewinn, den sie einstecken konnten. Und da war es auch verlockend, die Steuersätze etwas zu erhöhen und mehr zu nehmen, als eigentlich gefordert gewesen wäre. Und sich so die eigenen Taschen zu füllen. Und das Zweite war, dass jede einzelne Zollstation im Land die Menschen daran erinnerte, dass sie in einem besetzten Land leben. Denn es hätte diese Grenzen, diese Zollstationen ohne die Römer gar nicht gegeben. Die haben die Linien, die Grenzen gezogen und die haben gesagt, hier muss Zoll genommen werden. Und jedes Mal, wenn sie gezahlt haben, wussten sie, ja, wir sind ein besetztes Land, wir haben eigentlich verloren. Und das Dritte war, dass aufgrund ihrer Tätigkeit die Zöllner jeden Tag Kontakt haben mussten mit den Römern und mit den Heiden, also mit Menschen, die nicht an Gott glaubten. Und in der Denkweise der Menschen damals haben sie sich dadurch verunreinigt. Und wer unrein war, der war automatisch vom Tempelkult ausgeschlossen. Für die Menschen war klar, dass sie nichts mit einem Zöllner zu tun haben wollten. Und noch mehr, es war ihnen auch klar, dass Gott nichts mit so einem zu tun haben wollte. Schließlich betrogen die eigenen Leute, unterstützten eine Besatzungsmacht und verunreinigten sich an denen auch noch tagtäglich. Das ging nicht. Und damit waren sie nicht nur für das Volk, sondern auch für Gott gestorben. Gott und Zachäus, das war für die Menschen damals ein undenkbarer Gedanke. In ihren Köpfen waren das zwei getrennte Welten, wie so zwei Schneekugeln, zwischen denen es keine Brücke gibt, keinen Zugang gibt. Das muss man vor Augen haben, wenn man verstehen will, wie überrascht die Hörer und Leser dieser Geschichte waren, als sie die gehört haben. Und als sie hörten, und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Zachäus begehrt, Jesus zu sehen, um herauszufinden, wer dieser Jesus ist und ob an diesem Jesus was dran ist und an den Gerüchten, die man über ihn erzählte. Ist das alles wahr? Da ist einer, den man überhaupt nicht mit Gott in Verbindung bringt, wo man denkt, Gott und der, zwei getrennte Welten, und der macht sich nun auf die Suche und versucht, in die Nähe des menschgewordenen Gottes zu kommen. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, kann man sich nicht ausdenken. Er will Jesus sehen, aber er kann es nicht. Er kann es nicht, und Lukas sagt, er war klein, aber das eigentliche Problem war die Menschenmenge. Auch kleine Menschen können zu Gott kommen und zu Jesus finden, aber das Problem ist, dass da so viele Leute zwischen ihm und Jesus standen und ihn den Blick versperrten. Es schien so, als wenn da so eine unüberbrückbare Menschenmauer zwischen ihm und Jesus wäre. Sollten also doch alle Recht behalten, die gesagt haben, Zachäus und Gott, das passt nicht zusammen? Ich weiß nicht, ob ihr persönlich dieses Gefühl kennt. Vielleicht manchmal so tatsächlich so ein Gefühl in so einer Schneekugel zu sitzen, abgeschottet zu sein und irgendwie nicht zu Gott durchzudringen. Wie abgeschnitten, wie abgetrennt. Vielleicht hat es manchmal dieses Gefühl, etwas mit Menschen zu tun. Ich hatte letzte Woche ein Kundschaftergespräch, wo mir ein Ehepaar erzählt hat von ihrer Einstellung zur Kirche. Und sie haben erzählt von ihren Erfahrungen in der Jugendzeit, in der Kindheit, die sie mit Kirche gemacht haben. Katholisch und evangelisch, tat sich da nicht viel. Und ich kann verstehen, dass Sie heute sagen, das hat uns zumindest Gemeinde, nicht den Glauben, aber Gemeinde verdorben. Da haben wir keine Lust zu, wie so eine Kugel abgeschottet. Vielleicht sind es nicht die Menschen, vielleicht ist es Stress und der Mangel an Zeit oder Sorgen, die wir uns machen, Zweifel, die uns umtreiben, Schuld, die wir mit uns herumschleppen. Und vielleicht wisst ihr, wie es schwer es dann manchmal ist, wenn man das so Gefühl hat, ich sitze in so einer Kugel, da herauszukommen. Wieder einen Zugang zu Gott zu finden, sich aufzumachen und sich neu zu wagen. Zachäus wird der Zugang hier versperrt und mich beeindruckt, dass er sich nicht abhalten lässt. Er möchte diesen Jesus sehen, möchte herausfinden, ob da was dran ist und ob es sich vielleicht sogar lohnt, ihm zu vertrauen. Und Zachäus ist bereit, ein Risiko einzugehen. Er ist sogar bereit, sich vor allen anderen lächerlich zu machen. Ich stelle mir das so vor, er im schönen Gewand klettert da diesen Baum rauf und ratscht sich das Gewand einmal so komplett auf und steht da mit nacktem Popo und alle lachen und guck mal da, der ist der Zachäus. Er riskiert etwas, um Jesus sehen zu können. Eine wirklich, finde ich, herausfordernde Szene. Und ich hoffe, dass wir diese Herausforderung hören, obwohl wir diese Geschichte doch schon so gut kennen, also die meisten wahrscheinlich. Ja, manchmal ist es so, dass wir es sind, die das Gefühl haben, ich finde den Weg zu Gott gerade nicht. Der Zugang ist irgendwie versperrt. Ich behaupte aber, dass es manchmal auch ganz anders ist oder andersherum ist, dass nicht wir Zachäus sind und dieses Gefühl haben, ich komme nicht zu Gott, sondern dass wir die Menschenmenge sind. Die Menschenmenge, die sich ihm in den Weg stellt und sich zwischen Jesus und ihn drängt. Die bekommen überhaupt nicht mit, was da hinter ihnen passiert. Sie sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie jegliches Gefühl für die, die am Rand stehen, komplett verloren haben. Und ich behaupte, das ist ein Phänomen, das es bis heute gibt, unter Christen in Gemeinden. Auch Christen können sich sehr gut mit sich selbst beschäftigen und schauen, dass sie vielleicht eine spirituelle Erfahrung haben oder dass man ein Trostwort, eine Ermutigung von Gott bekommt. Das ist gut, sich darum zu mühen, diese Nähe zu Jesus zu suchen, das ist gut. Aber nur dann, wenn es nicht dazu führt, dass man den Rest der Welt vergisst. Oder ich denke an diesen Geschäftsmann Sturgis, der für sich entschieden hat, wer nun in die Kirche darf und wer nicht und meint, das festlegen zu können. Und ich frage mich, ob es vielleicht auch Menschen gibt, die wir hier nicht willkommen heißen würden, die lieber draußen bleiben sollen, weil sie uns zu anstrengend vielleicht sind, zu unangenehm, zu herausfordernd, zu kompliziert, zu anders. Und schließlich stelle ich mir die Frage, ob auch wir Menschen kennen, die wir schon längst abgeschrieben haben, von dem wir fest überzeugt sind, Gott und die zwei Welten, zwei Schneekugeln, da kommt nichts zusammen. Und von denen wir es gar nicht mitbekommen würden, wenn sie hinter unserem Rücken schon längst auf dem Maulbeerfeigenbaum gestiegen wären. Ich erinnere mich an manches Gespräch, wo es um Nachbarn, Arbeitskollegen, Familienmitglieder ging, und wo wir überzeugt waren in diesem Gespräch, ja, da ist Hopfen und Malz verloren. Ja, da geht nichts. Menschen heute, die wollen ja überhaupt nichts mehr über den Glauben zu tun haben. Auch an solche Aussagen erinnere ich mich. Und das ist manchmal mit so einer Glaubensüberzeugung. Ich denke, ja, wie ist das eigentlich? Haben wir auch so hoffnungslose Fälle vor Augen? Und würden wir merken, wenn die auf den Baum steigen? Wem versperren wir eigentlich die Sicht auf Jesus? Sind wir sensibel für Suchende? Für die um uns herum, die wir vielleicht gar nicht auf der Rechnung haben? Oder leben wir vielleicht in unserer Glaskugel und bauen vielleicht selber Grenzen auf? Wichtig, es geht mir dabei nicht darum, zu sagen, du musst mit allen Menschen über Jesus reden zur Zeit und zur Unzeit und rede und mach und tu und ob die es hören wollen oder nicht, bekehre oder irgendwie sowas. Das ist gar nicht meine Absicht. Ich glaube, viele hören das schnell so. Können wir vorstellen, dass jetzt einige hier sitzen und sagen, ah ja, okay, jetzt soll ich doch wieder, ne, so und so einen Druck spüren. Es geht vielmehr darum, offen zu bleiben für Gottes Wirken. Offen zu bleiben dafür, dass Gottes Zusage größer ist als meine Annahmen, meine Bilder von dieser Welt und von Menschen. Gott zuzutrauen, dass er Sehnsucht in Menschen weckt, dass er das tut. Ich sage es mal anders. Mach die Schublade, in die du Menschen zwangsläufig hineinsteckst, mal nicht zu feste zu, sondern lass dich von Gott überraschen. Zachäus hat den großen Wunsch, Jesus zu sehen. Und dann bleibt Jesus unter dem Baum stehen und sieht ihn an. Der, der von allen anderen übersehen wird, wird von Jesus in den Blick genommen. Zachäus ist auf dem Weg zu Jesus. Er sucht ihn, will ihn sehen. Dabei ist Jesus schon längst auf dem Weg zu ihm. Er hat ihn längst gefunden und schaut ihn an. Und dann geht eines auf einmal ganz schnell. Zachäus steigt eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss heute bei dir einkehren. Klingt das nicht ein bisschen fordernd und drängend? Könnte Jesus das nicht ein bisschen vorsichtiger formulieren? Du Zachäus, ich habe da so eine Idee. Ich mache dir mal einen Vorschlag, so als Option. Prüf das doch mal, hör mal in dich hinein, wie sich das für dich anfühlt. Ist das stimmig für dich? Könnte es vielleicht eine Idee sein, dass? So vielleicht, oder? Das wäre doch nett. Macht Jesus aber nicht. Er bleibt deutlich, er sagt, ich muss. Ich glaube aber, dass dieses Muss kein Zwang, kein Befehl ist, wo jetzt Gehorsam gefordert ist, sondern dass es bei diesem Muss um die Bedeutung geht, um die Nötigkeit, um die Wichtigkeit dieses Vorhabens. Es ist wichtig, dass ich bei dir einkehre. Es ist wichtig für dich, Zachäus, für dein Leben. Und es ist wichtig für Gott, der Sehnsucht nach dir hat. Und spätestens in diesem Moment zerspringt die Schneekugel und der Zugang öffnet sich, weil Jesus ihn öffnet. Und ich finde es spannend zu lesen, wie sehr sich diese Begegnung in Zachäus' Leben ausprägt. Er steigt eilend herab. Er freut sich. Sein Leben bekommt nachhaltig eine neue Richtung. Er macht gut, was er anderen angetan hat. Sein Leben ordnet sich neu. Es wird heil. Es kommt zurecht. Wie bewegend muss das sein, das miterleben zu dürfen, dass so einer so sich verändert durch die Begegnung, die Jesus mit ihm ermöglicht? Was muss das für ein bewegender Moment gewesen sein? Und ich habe mich gefragt, was ist die angemessene Reaktion auf so eine lebensverändernde Begegnung? Und ich würde sagen, die Shampoosflasche, die du vielleicht im Kühlschrank hast für Silvester, hol die jetzt schon mal raus. Und lass die Korken knallen, einander im Arm liegen, Freudentränen, Lachen, Freuen, Jauchzen, Tanzen. Ein Leben wird heil, findet sein Ziel, ein Mensch findet zurück zu Gott, wird verändert und beginnt neu. Halleluja! Da, wenn man sich da nicht in den Armen liegt, ja wann denn dann? Es geht auch anders. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Alle murrten sie. Alle steht hier. Ja, was haben sie denn erwartet? Vielleicht, dass er bei ihnen einkehrt? Ein paar Kapitel vorher im gleichen Evangelium erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Von dem einen Sohn, der auf Irrwege kommt und erst nach langer Zeit den Weg zurück zum Vater schafft und von dem Vater, der ihm entgegenkommt und ihn wieder aufnimmt und ein Fest feiert. Und von dem zweiten Sohn, der davon nichts wissen will, der die ganze Zeit beim Vater ist und sich nicht mitfreuen mag, der letztendlich die Freude verweigert, das Teilhaben an der Freude Gottes verweigert und draußen vorbleibt, der letztendlich ausgeschlossen ist, dadurch, dass er sich nicht mitfreuen mag. Das, was Jesus in dem Gleichnis erzählt, geschieht hier 1:1 im Real Life. Der eine, der den Weg nach Hause findet und dem Gott schon längst entgegengekommen ist, und die anderen, die neidisch, missgünstig und entrüstet daneben stehen und sich lieber ärgern, als sich zu freuen. Jesus bringt es am Ende auf den Punkt. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das müsst ihr wissen, sagt Jesus. So ist es. Das ist mein Auftrag. Das ist meine Mission. Dafür bin ich in dieser Welt. Und wenn du mit mir unterwegs sein willst, dann solltest du das wissen, weil darum geht es mir. Man kann jetzt viel darüber diskutieren, was dieses Verloren bedeutet. Bibelgesprächskreis, am Dienstag haben wir über den Text gesprochen und da sagte jemand, geht es vielleicht darum, dass die anderen diesen Mann, diesen Zachäus, verloren gegeben haben. Dass andere über ihn gesagt haben, das ist einer, der ist für Gott verloren. Ich finde es ein spannender Gedanke. Dann würde Jesus hier sagen, für diese Verlorenen, für die, die ihr abgeschrieben habt, bin ich gekommen. Sie suche ich. Und wenn du mich finden möchtest, dann wirst du mich finden bei ihnen. Im Advent feiern wir, dass Jesus damals gekommen ist. Und wir hoffen, dass er wiederkommt und diese Welt an sein gutes Ziel bringt. Und wir freuen uns, dass er heute mitten unter uns ist. Aber was wäre, wenn wir ihn erwarten, dass er bei uns einzieht und gar nicht merken, dass er schon längst weitergezogen ist? Nämlich zu denen, für die er gekommen ist, zu suchen und zu retten und selig zu machen, die verloren sind. Denen wir den Rücken vielleicht zudrehen, die wir aus dem Blick verlieren. Würden wir uns ärgern, wenn wir das feststellen? Oder würden wir uns freuen und schnell zu ihm laufen und sagen, jo, gut, dass du schon da bist, ich jetzt auch. Dieser Text appelliert an unser Herz, die Türen für Menschen nicht zu verschließen. Keine Mauern und Grenzen hochzuziehen. Die Tür nicht nur einen Spalt weit aufzumachen, sondern aufzureißen. Mach die Tore auf, mach die Türen auf. Zur Not einen Stein in die Hand zu nehmen und die Mauern einzuschlagen. Gerade dann, wenn es um unsere Mauern in unseren Köpfen, unseren Einstellungen geht. Wir schreiben das Jahr 1624. Ein Jahr, nachdem das Lied »Mach hoch die Tür, die Tor mach weit« zum ersten Mal erklungen ist. Im Advent macht sich die Gemeinde mitsamt Chor auf zum Korendesingen. Menschen werden in ihren Häusern besucht, der Chor singt Lieder, der Pastor hat ein paar gute Worte und am Ende wünscht er allen noch einen schönen Advent. Am Armenhaus angekommen nimmt Pastor Weißel dann alle Menschen mit sich. Mit Chor und einer großen Gruppe von armen Leuten kommen sie schließlich an das Gartentor des Geschäftsmanns. Und der Pastor ruft, öffnen Sie dem Heiland nicht nur das Tor Ihres Gartens, sondern auch das Ihres Herzens. Und dann beginnt der ganze Chor zu singen. Macht hoch die Tür, die Tor mach weit. Und die Botschaft kommt an. Tatsächlich öffnet er das Tor und wird es fortan nicht mehr verschließen. Ich weiß nicht, welche Tore in unseren Herzen so sind, wo unsere roten Linien sind, unsere Grenzen sind. Ich wünsche mir, dass diese Tore entweder sperrangelweit offen oder so überflüssig wie dieses Tor werden. Dann lass sie zu, aber lass Platz drumherum. Mach die Tore auf, die Tür auf, die Tore weit. Und lasst uns Menschen in der Liebe begegnen, mit der Jesus es getan hat. Amen.